Ich begrüße Sie wieder zu dieser Lehrveranstaltung und möchte zuerst eine Namensliste verlesen, und zwar schriftliche Arbeiten, die bei mir bisher angemeldet sind, beziehungsweise die ich eingetragen habe. Und das tue ich deswegen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich nicht jemanden übersehen habe bei den Anmeldungen. Also ich habe mir eingetragen Herrn Traun, Frau Wild, Herrn Bartschi, Herrn Koller, Herrn Hasis, Herrn Meier mit Y, Frau Ernst, Herrn Sommer, Frau Steiger und Frau Steiger, Frau Putz und Frau Baumgartner. Ist jemand unter den Anwesenden, der sich auch oder die sich auch angemeldet haben und ich jetzt nicht vorgelesen habe? Sie? Dann vielleicht noch der Vorlesung?
Ja.
Überhaupt, wenn noch Interessenten sind nach der Vorlesung, beziehungsweise ich bin auch immer ein bisschen früher da vor der Vorlesung, bitte. Oder alternativ ein Mail, aber Sie kriegen vielleicht keine Antwort oder keine sinnvolle. Oder wie? Gut, zur Wiederholung vom letzten Mal, das kann heute relativ kurz sein. Da habe ich letztes Mal zwar über einige Dinge gesprochen, Details auch, aber insgesamt eigentlich nur, dass einerseits das geschichtliche Selbstverständnis der chinesischen klassischen Tradition nach diesem Historiker referiert aus der frühen Han-Periode, nämlich Sima Zhen, und habe Ihnen da sein Bild der chinesischen Geschichte als ein zyklisches Geschichtsbild, in dem sich bestimmte dynastische Prinzipien jeweils durchsetzen und nach einem Zyklus auch wiederholen, vorgestellt. Sima Zhen selbst schaut schon auf die Periode zurück, mit der wir es hauptsächlich in der Vorlesung hier zu tun haben, nämlich auf die Zhou-Dynastie. Das ist für ihn bereits Vergangenheit, die kann er auch schon einordnen in gewisser Weise, aber das ist die Zeit, die Zhou-Dynastie, und zwar deren letzte Periode, die sogenannte Zeit der streitenden Reiche, in der die philosophischen Schulen sich herausbilden. Es ist interessant, dass, obwohl die chinesische Tradition meistens von 100 Schulen spricht, also von einer großen Vielfalt von Theoriezugängen, dass das dann doch nicht so viele sind, die wirklich geblieben sind oder sich wirklich einer größeren Popularität erfreut haben oder Kontinuität, nämlich eigentlich nur 5 bis 6. Das entspricht den Rhythmen, wie es auch in anderen Kulturen bei ähnlichen Diskursbedingungen der Fall ist. Das ist nicht eine absolute Vielzahl von grundlegenden Ansätzen oder Meinungen gibt, sondern meistens zwischen 3 und 12. Also das ist eine wissenschaftssoziologisch auch erklärbare Regularität, die sozusagen überkulturell ist. In China war zwar diese blumige Rede von den 100 Schulen, die auch unter Mao Zedong dann wieder mal aufgegriffen wurde, lasst 100 Schulen blühen, 100 Blumen blühen, und so weiter. Aber die 4 wichtigsten oder nachhaltigsten möchte ich Ihnen heute vorstellen, den Daoismus, den Konfuzianismus, den Mohismus und den Legalismus. Ich sagte aber, dass es doch mehr sind, die von Bedeutung sind, deswegen möchte ich wenigstens eine noch erwähnen, die sogenannte Schule der Namen oder auch die Logikschule in der westlichen Literatur benannt. Das ist ein spezieller Diskurs, der in China keine so große Bedeutung erlangt hat wie etwa in Indien oder auch in Griechenland. Und ja, nachhaltig für uns natürlich die griechische Entwicklung und der Weise, nämlich Reflexionen darauf, wie eigentlich logische Gesetzmäßigkeiten bestehen oder worin sie bestehen und wie sie zu beurteilen sind, was man mit ihnen machen kann, Es gibt aber tatsächlich auch in China so etwas wie eine Entwicklung der Logik, und zwar besonders der Benennungstheorie, der Referenztheorie. Sie werden irgendwo in der Literatur mit Sicherheit einmal auf Hong Sung Lung stoßen, das ist der berühmteste aus dieser Gruppe. Einmal in einer Episode werde ich ihn heute auch erwähnen, als Gesprächspartner eines Daoisten. Hong Sung Lung ist ein Autor von so Fragmenten, oder es sind uns Fragmente überliefert, fast muten sie an wie einige der Fragmente der Vorsokratiker. Und die meisten dieser Fragmente aus der Logikschule betreffen das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem, die Bildung von Klassenbegriffen. Das berühmteste Fragment des Hong Sung Lung lautet: Ein weißes Pferd ist kein Pferd. Das ist ein sehr kurzer Satz. Ein weißes Pferd ist kein Pferd. Und was da dahinter ist, ist eine Reflexion eigentlich darauf, was der Unterschied zwischen Substanz und Akzidenz, würde man aristotelisch sagen, ist, nämlich zwischen Weißsein und Pferdsein. Dass ein weißes Pferd kein Pferd ist, ist zunächst bloß absurd oder eine Paradoxie, und mehrere solche Paradoxien finden sich in dieser Logikschule. Mehr möchte ich aber über die weiter nicht berichten. Das ist ein interessantes Arbeitsthema vielleicht einmal. Ist auch vieles davon dokumentiert und übersetzt und kommentiert. Also es gibt nicht keine Literatur, aber es ist nicht das vorrangige Thema in der Darstellung der chinesischen Philosophie. Ich habe letztes Mal noch auf die Zentralisierung, besonders in der Qin und dann in der Han-Dynastie hingewiesen, wo dann in der Han-Dynastie eigentlich der Konfuzianismus übrig bleibt als die leitende Staatsideologie. Der Daoismus entwickelt sich zu einer Art Geister- und Volksreligion. Der Mohismus verschwindet so gut wie ganz und der Legalismus wird verdrängt bzw. verschwiegen. Das Erbe des Legalismus bleibt jedoch deutlich bestehen. So viel zur Wiederholung zum letzten Mal. Haben Sie dazu Fragen? Gut, dann gehe ich dazu über, diese vier klassischen Schulen kurz vorzustellen und beginne mit dem Daoismus. Wie Sie das schreiben, mit mehr oder weniger Unterlassen, heute schreibt man meistens so: Daoismus. Und der heißt auch tatsächlich auf Chinesisch so. Diese Denkschule wurde sehr früh bezeichnet, schon vor Sun Quan, hat man von einer eigenen Schule der Dao Chia in China gesprochen, und das ist nicht so zu verstehen, dass dieses Dao, das da im Wort vorkommt, bei den anderen Schulen etwa keine Bedeutung hätte. Im Gegenteil, dieser Begriff des Dao kommt in allen Diskursen vor. Selbst bei den Logikern spielt er eine große Rolle. Aber diese sogenannte Dao Chia oder westlich Daoismus genannt, hebt eben hervor, dass da eigentlich alles aus dem Dao erklärt wird. Und was heißt nun dieses Dao? Oder Tao, ich habe es ja auch in der älteren Sprachschreibweise Tao genannt. Was heißt es nun? Es ist ein relativ einfaches Schriftzeichen, das man in China und Japan auch heute noch, und ja, China und Japan hauptsächlich, heute noch fast täglich sieht auf der Straße. Es heißt einfach Weg, und so heißt das auch heute noch, Weg oder Gasse in Taiwan oder in China auf den Straßenschildern. Das Zeichen hat zwei sogenannte Radikale, nämlich das Radikal für Gehen, für Bewegung, und ein Radikal, das auch für den Kopf verwendet wird. Es gibt mehrere, die den Kopf bezeichnen, aber eines davon ist auch in diesem Zeichen vorhanden. Also wortwörtlich könnte man vielleicht Kopfweg oder so etwas, Hauptweg. Das deutsche Haupt hat ja auch mehrere Konnotationen, unter anderem den Kopf, aber auch andere Konnotationen, so übersetzen. Tatsächlich ist dieses eines der meist übersetzten und so gut wie unübersetzbaren Ausdrücke oder Begriffe der chinesischen philosophischen Terminologie oder auch der Alltagssprache. Es wurde übersetzt ins Deutsche mit Sinn und auch mit Gott und natürlich mit Weg und so weiter. Und viele Autoren in westlichen Sprachen nehmen den Ausweg, es gar nicht zu übersetzen, sondern eben von Dao zu sprechen. Das ist der eine Hauptbegriff, den ich an zwei Autoren bzw. Werken auch noch kurz ausführen möchte. Und der zweite Hauptbegriff scheint mir im Daoismus zu sein. Das ist nun etwas, was nicht so sehr auf die anderen Schulen zutrifft. Wu Wei mit zwei Zeichen. Und Wu Wei wird meistens übersetzt mit nicht tun oder nicht eingreifen. Etwas so bestehen lassen, wie es ist. Dieses Prinzip des Nicht-Eingreifens verbunden mit der Suche nach dem Sinn oder dem inneren Weg der Natur des Menschen, wie auch der Natur außerhalb menschlicher Verhältnisse, verbunden diese beiden Begriffe des Wu Wei, des Nicht-Eingreifens und der Suche nach dem inneren Sinn, nach dem eigentlichen Weg, wie sich die Dinge verhalten oder auch wie wir uns selbst verhalten. Das ist wahrscheinlich der innere Kern des philosophischen Daoismus der Frühzeit. Es hatte, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, nicht mit einer Religion zu tun. Die ersten Texte enthalten gar keine Hinweise auf irgendeine Religion. Wenn man von einem Zeichen absieht, und das kommt auch dann bei anderen Philosophen wieder vor, und das wird übersetzt mit Tian oder Tien umschrieben. Das ist das einfachste von den drei Zeichen, deswegen schreibe ich Ihnen auf. Das schreibt sich einfach so. Tien. Und die Übersetzung von Tien variiert wiederum, aber meist wird es mit Himmel übersetzt. Und zwar auf Englisch ist dann schon fraglich, ob man damit den Sky meint oder den Heaven. Mit Himmel haben wir im Deutschen beides. Und nicht unterschieden. Es ist wahrscheinlich beides gemeint, aber bei Heaven ist, oder bei, ja, wenn man Himmel als Englisch Heaven liest, dann ist so etwas wie eine lenkende Kraft, die der Erde entgegengesetzt ist. Also Tien und Erde stehen in einer Interaktion, dieser Himmel- und Erde-Zusammenhang wird als ein gesetzlicher, gesetzmäßiger Zusammenhang gesehen. Von diesen drei Begriffen gehe ich jetzt einmal aus und erläutere kurz diesen Dao-Begriff. Das ist sicher der Zentralbegriff in zwei Werken, die Werke des klassischen Daoismus darstellen, nämlich im Dao De Jing, wo es schon im Namen steht. Dao De Jing ist die große Lehre Jing oder der Klassiker Jing von Dao und De. Dao ist das Allgemeine, die Gesetzmäßigkeit der Natur im Allgemeinen und De bezeichnet das Besondere des Menschseins oder das Besondere einer besonderen Substanz und so weiter. Und dieses Allgemeine und Besondere, das Dao und das De, sind sozusagen die Ausgangsfrage beim Dao De Jing. Ich sagte schon, dass Übersetzungen vielfältig sind, da habe ich es mir auch aufgeschrieben, Sinn, Logos, Gott, Prinzip, Weg und so weiter. Man findet dieses Dao, aber das ist auch wieder sehr allgemein gesagt, das gilt nicht nur für die Daoisten, sowohl im Lauf der Gestirne als auch im Rhythmus der Vegetation, wie auch im Verlauf der Staatsgeschichte, der letzthin erwähnte und heute auch Sima Zhen, der Historiker, hat auch von einem D gesprochen, wenn er ein bestimmtes dynastisches Prinzip gemeint hat, und von einem Dao gesprochen, wenn er das Ganze der Geschichte gemeint hat. Die beiden Haupttexte also des klassischen Daoismus sind das Tao Te Ching . Also Sie finden das in verschiedenen Schreibweisen. Qing. Tao Te Ching, zum Beispiel die alte deutsche Umschrift. Das Tao Te Ching ist eine Sammlung von, da tue ich mich jetzt schon schwer, weil ich einfach der klassischen Einteilung folge. Es gibt keine Generation von chinesischen Kommentatoren seit mindestens dem dritten nachchristlichen Jahrhundert und auch keine Generation der westlichen Sinologie, die das, was ich jetzt sage, nicht in Frage gestellt hätte. Es ist also als Text ist die Sache ziemlich klar. Es ist ziemlich klar, dass es sich um einen Text von ca. 5000 Zeichen handelt, wobei ca. 800 verschiedene Wörter vorkommen und diesen Text bilden. Also ein relativ kleiner Text, kürzer als jedes Evangelium, hat einer der bekanntesten Übersetzer des Tao Te Ching einmal gesagt, Legge. Aber was ich jetzt sagen wollte, das ist umstritten. Also ich sage es trotzdem, es ist eine Sammlung von 81 Gedichten oder Kapiteln. 81 Lehrgedichten oder kleinen Texteinheiten. 81 ist natürlich eine Art heilige Zahl, das sind 9 mal 9, 9 ist 3 mal 3 und 3 ist eine sehr wichtige Zahl. Und die Einteilung, wenn ich dann sage, es beginnt mit folgendem Satz, das Tao Te Ching beginnt mit folgendem Satz, dann ist das wieder so etwas Umstrittenes, wo ich mich halt auch an die Mehrheitslehrmeinung halte, die sozusagen seit dem dritten christlichen Jahrhundert in China und später auch im Westen etabliert ist. Also 81 Lehrgedichte, meist in sehr knapper, lyrischer Weise wird das Wirken des Tao und die dem Tao entsprechende Lebensform des Menschen, also das De, thematisiert. Das ist das eine Werk. Das zweite ist das Zhuangzi. Das Zhuangzi ist eine der umfangreichsten Texte überhaupt aus der chinesischen alten Literatur. Eine Sammlung von Anekdoten, Betrachtungen und Sinngeschichten, sehr viele Geschichten sind da drin, über das Leben des Menschen in Natur und Gesellschaft. Beide Werke zusammen, kann man sagen, haben einen ungeheuren Einfluss auf die Entwicklung der chinesischen Malerei, der chinesischen Schrift, also der Literatur und auch der Musik genommen. Ich gehe zum Ersten. Sima Zhen, der Historiker, auf den ich mich letztes Mal auch schon gestützt habe, schreibt das Buch Tao Te Ching einem gewissen Lao Dan zu. Lao Dan. Daoismus würde auf Chinesisch heißen Tao. Ja. Einem gewissen Lao Dan oder Lao Tse. Lao Tse kennen Sie sicher, ich schreibe ihn nicht an, weil man ihn auch so verschieden schreibt. Und dieser Lao Dan, nach dem Bericht des Sima Zhen, war ein Greis, als Konfuzius jung war. Das heißt, sie sind etwa gleichzeitig, aber Konfuzius ist der Jüngere. nach dem Bericht des Sermacen. Das heißt, es ist im 6. Jahrhundert anzusetzen, das Leben dieses Lao Dan. Und damals sei er Archivar von Zhou gewesen, dieser sozusagen am Hof der Dynastie Zhou Archivar gewesen, aber er habe einen Verfall der Gesellschaft beobachtet und habe sein Amt niedergelegt und sich entschlossen, nach Westen auszuwandern. Bei dieser Auswanderung von Zhou nach Westen, wohin auch immer, ist er auf dem Grenzpass, hat ihn der Passwächter aufgehalten und hat ihn gefragt, warum er auswandert und was er mitnimmt. Also er müsse doch das irgendwie dokumentieren und verzollen. Und er hat gesagt, er nehme nichts mit, aber er hatte einen Büffel und einen Jungen bei sich, der den Büffel geführt hat. Und jetzt hat der Passwächter den Jungen gefragt, was der denn kann, der da auswandern will. Und der Junge habe darauf geantwortet, er wisse, wie das Weiche das Harte besiegt. Daraufhin hat der Passwächter gesagt, das ist aber eine interessante Sache, wenn er das wirklich weiß, dann soll er es aufschreiben. Und hat ihm Tee serviert und davon her datiert die Teezeremonie in China. Und er hat diese 5000 Zeichen geschrieben. Das hat Bert Brecht einmal sehr schön nacherzählt, diese chinesische Legende. Diese 5000 Zeichen sind dann also zu Hause geblieben sozusagen in China und das ist das Tao Te Ching, der Klassiker von Tao und Te. Tatsächlich wissen wir nicht, ob das Werk von einem oder von mehreren Verfassern stammt. Die Sinologie hat also wirklich mit guten Gründen herausgefunden, erst im 20. Jahrhundert, dass es zu circa 2/3 aus gereimten Gedichten stammt, die damals akustisch sich gereimt hatten. Also fragen Sie mich nicht, wie man das, aber man hat es tatsächlich nachweisen können, dass in der damaligen gesprochenen Sprache ein akustischer Reim vorlag. Und dass Teile oder große Teile dieser Gedichtinhalte des Tao Te Ching sehr viel älter sind. Also nicht aus dem 6. Jahrhundert, sondern schon vorher anzusetzen sind. So dass das Ganze wahrscheinlich doch eine Art von Kompilation ist und vielleicht nicht von einer einzigen Person verfasst wurde. Es gibt aber auch die These, dass dieses Werk überhaupt erst im 3. vorchristlichen Jahrhundert entstanden sei, und zwar in einer Reaktion auf das andere Werk, nämlich auf das Zhuangzi, zu lesen wäre. Also dass es nicht so alt, sondern dass es das jüngere der beiden Werke ist. Alles das ist nicht ganz geklärt, es ist ein umstrittenes Kapitel. Worum geht's? Und da möchte ich eben den sogenannten ersten Satz des Tao Te Ching zitieren, der vielleicht irgendwo anders anzusetzen ist im Gesamttext. Aber der lautet, der Name, der genannt werden kann, ist nicht der ewige Name. Ich habe Ihnen letztes Mal schon angedeutet, dass es zum Beispiel im Konfuzianismus die Idee von der Richtigkeit von Namen gibt. Und das ist auch hier ein zentrales Problem. Auch wiederum ein sehr einfaches Zeichen, der Name kommt auch sehr häufig vor. Und gemeint ist, dass man etwas, dass man die Dinge als etwas sieht oder als etwas benennt oder definiert. Und darüber steht nun im ersten Satz des Tao Te Ching, der Name, der genannt werden kann, ist nicht der ewige Name. Ist nicht ewig, sondern veränderlich. Der Sinn ändert sich mit jeder Definition, aber die Dinge selbst ändern sich nicht.
Ja, jetzt habe ich eine Frage, vorhin haben Sie von Tao Te Ching gesprochen.
Ja.
Die beiden Begriffe erwähnen große Leere oder große Leere. Wenn das im chinesischen Denken einen himmelhohen Unterschied.
Das Qing habe ich.
Geht es um die Lehre mit H oder geht es um die Lehre mit Doppel-L?
Mit H.
Mit H.
Ja. Ja. Naja, das ist jetzt etwas, wo Sie, glaube ich, also im chinesischen Denken sehr wohl, aber eigentlich erst im buddhistisch-chinesischen Denken. Da ist das ganz eindeutig die Lehre mit Doppel-E, also das indische Shunyata,
das
Nichtseinende. Nein, da habe ich nur das Qing. So, Qing ist der Klassiker, heißt ein Klassiker immer. Qing, I Qing, Tao Te Ching, gibt mehrere solche Qing. Und das kann man auch mit der großen Lehre übersetzen. Jetzt bin ich bei dieser Namensgeschichte. Ja? Also es beginnt sozusagen mit einer Warnung vor der Definitionsgläubigkeit oder vor der Gewissheit, dass wir die Dinge auch richtig benennen. Der Name, der genannt werden kann, ist nicht der ewige Name. Aber ein paar Zeilen weiter nur, noch im ersten Kapitel von diesen 81 Kapiteln, heißt es, dass die Namen, der Name ist, so wird es beispielsweise in einer neueren deutschen Übersetzung ausgedrückt, der Name ist die Mutter der 10.000 Wesen. Nun, die 10.000 Wesen sind keine Schwierigkeit des Verständnisses, sondern das ist ein gängiger Ausdruck dafür die Gesamtheit der Realität. Also es ist immer 10.000, die Gesamtheit bezeichnen, und die 10.000 Wesen sind, könnte man auch ins Deutsche übersetzen, für die Welt insgesamt, für alles, für das All oder die Welt. Also was Namen hat, übersetzt Debon, ist Mutter der 10.000 Wesen. Und ganz ähnlich sind in dem Fall die Übersetzungen anderer. Der Terminus Sein bezeichnet die Mutter der 10.000 Wesen und so weiter. Dieses, also wir müssen die Welt benennen, wird damit gesagt. Wir können sie aber nicht definieren. Und zwar nicht das geringste Ding. Was der Name, der genannt werden kann, ist nicht der ewige Name. Und das bezieht nun das Tao Te Ching hauptsächlich auf Natursachverhalte oder auch auf metaphysische Sachverhalte. Es gibt darin zum Beispiel eine Art von Kosmogonie, wie gesagt, ist alles sehr kurz im Tao Te Ching ausgedrückt. Eine Art von Kosmogonie, das Kapitel 25, liest sich wie folgt. Ein Wesen gibt es chaotischer Art, das noch vor Himmel und Erde wart. Tonlos, raumlos. Du kannst es ansehen, ich lese es noch etwas kürzer, du kannst es ansehen als die Mutter der Welt, ich kenne seinen Namen nicht. Ich sage Weg, Tao, damit es ein Beiwort erhält. Und wenn ich es mit Mühe benennen soll, sage ich das Große. Das sage ich jetzt einen Kommentar dazu. Es gibt endlose Stellen im Zhuangzi, dass man groß nicht sagen kann zu irgendetwas. Außer man sagt, man misst es an etwas anderem, was klein ist. Aber dass groß ein Relationsbegriff ist, das ist ganz klar. Aber hier steht, dieses Urding, dieses Urwesen der Welt wird, wenn ich es mit Mühe benennen soll, dann sage ich das Große. Und dann wird dieses Große, das ist wieder so ein einfaches Zeichen, das kann man nicht gut merken, weil es da wirklich ausschaut. Das ist klein und das ist groß. Die beiden Termini spielen bei der Logik und bei den Mohisten auch eine bedeutende Rolle. Das Große als solches. Groß sein, geht der Text weiter, heißt sich verlieren. Sich verlieren heißt sich entfernen. Sich entfernen heißt im Gegensinn gehen. Also im Gegensinn, das spielt an auf diese Yin-Yang-Vorstellung, die ja schon in viel älteren Texten vorhanden war. Und dieses, was aus dem Chaos hervorgeht, das sind die 10.000 Dinge. Das sind alle Dinge, die wir benennen und definieren. Das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man auf das Wesen sieht, und das lässt sich nicht benennen. Nun leben wir aber in einer Welt der Dinge, und wie sollen wir mit der umgehen? Heißt das nun taoistisch, dass wir gar nichts sagen können über die Sachen selbst, oder dass wir Definitionen überhaupt nicht brauchen? Dazu findet sich nicht sehr viel im Tao Te Ching, wohl aber dann im Zhuangzi, aber einiges doch. Also auch im Tao Te Ching wird das ausgeführt, in diesen 5000 Zeichen, die er da hinterlassen hat, wird ausgeführt, dass wir, wenn wir mit den Dingen umgehen, dann müssen wir sie natürlich klassifizieren und einordnen und definieren, aber dieses sollten wir möglichst unter, das habe ich es weggelöscht, mit Wu-Wei machen, also nicht in die Dinge eingreifen. Ich lese aus dem Tao Te Ching: Tao ist ewig ohne Namen, ein unbehauener Klotz, zwar gering, aber von nichts auf der Welt zu beherrschen. Erst wenn man ihn behaut, dann gibt es Namen. Sobald es Namen gibt, muss man innezuhalten wissen. Und dieses, der Maßstab für das Innehalten wissen im Definieren, im Einteilen und Erklären, das ist das große Problem der Taoisten und auch ihre eigentliche Auseinandersetzung mit den anderen Schulen gewesen, weil es scheinbar zunächst lediglich zu einer Skepsis führt, zu einer Skepsis der Sprache und zu einer Skepsis auch im Verhalten. Aber diesen Maßstab, einen solchen Maßstab in der menschlichen Natur zu finden, die Natur überhaupt so als Maßstab zu entdecken, das war wohl das eigentliche Anliegen. So viel oder so wenig zum Tao Te Ching. Haben Sie dazu Fragen? Bitte. Ja. Nein, es gibt schon eine Übersetzung. Aber das Tao Te Ching ist eins der meist übersetzten Texte. Besonders in der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen sind also fast jedes Jahr neue Übersetzungen erschienen. Und da hat es in Deutsch sogar eine Übersetzung gegeben, deren Autor, also der Übersetzer, schreibt 1935 oder 35 in dieser Zeit, er könne nicht Chinesisch und habe es auch nur nachvollzogen, aber das sei eigentlich ja der Sinn von einem solchen Text. Ja, es gibt zwei Übersetzungen, die ich für besser halte ins Deutsche als andere, und das ist die von Debon, den ich vorhin schon genannt habe. Ich habe sie noch angegeben auf der Homepage. Von Debon, das ist die Übersetzung, die bei Reclam erschienen ist. Und die andere, ich habe ohne dies nur solche angegeben, von denen ich glaube, sie sind gut. Und das sind nicht so viele. Es ist aber gut, wenn man ein paar vergleicht. Ich glaube, es gibt keine endgültige beste Übersetzung für jede Generation und auch aus der deutschen Sprachgeschichte her. Ja. Mit Übersetzungen schaut es schlechter aus beim Zhuangzi. Zhuangzi ist ins Deutsche zum ersten Mal übersetzt worden 1912 von Richard Wilhelm, das war ja einer der bedeutendsten Übersetzer ins Deutsche, überhaupt von klassischen chinesischen Texten. Und es ist immer noch nicht zur Gänze übersetzt. Es gibt keine Gesamtübersetzung. Wilhelm hat auch nur eine Auswahl übersetzt. Also ich komme jetzt zum Zhuangzi, außer Sie haben noch Fragen.
Wollten Sie nicht eine zweite Übersetzung noch nennen?
Ja, der fällt mir jetzt so nicht ein. Danke. Ja. Ja, sie haben aber. Das hat er nach dem Debon Teuvendag. Rein Holländer. Holländischer Name.
Aber es ist uns Deutsche, also der und Säuren gedacht. Ich habe beide angeführt, glaube ich.
Jemand die Liste da?
Ja.
Und? Däubeldakt ist nicht drin.
Da muss ich ihn anführen. Der ist auch sehr gut.
Ja. Noch Fragen? Wer immer Laozi ist, ob er ein älterer Zeitgenosse des Konfuzius ist oder ob er ein Autor des dritten Jahrhunderts ist, was sehr viel später wäre, aber ein Laozi oder bei Sima Zhen der Name Lao Dan, der Alte, kommt immer wieder vor. Und das ist die gängige Zuschreibung. Also ja, das Tao Te Ching stammt von Laozi und alles andere ist Forschungsdiskussion. Mhm. Und es hat 81 Kapitel. Und die sind in einer gewissen Weise angeordnet und jeder dieser Sätze ist umstritten. Aber so ähnlich verhält sich es auch bei Texten anderer früher Kultur, also Schrifttradition. Dann gehe ich zum Zhuangzi. Da gibt es einen Autor. Und dieser Autor hat ein Geburtsjahr und wir wissen ungefähr, wann er gestorben ist. Aber das Geburtsjahr ist in dem Fall tatsächlich dokumentiert, 369. Gestorben ist er circa 286. Also er ist ein ungefährer Zeitgenosse von in seinem Kulturraum von Mencius, eigentlich dem bedeutendsten, einflussreichsten Konfuzianer, später einflussreichsten Konfuzianer, ein Zeitgenosse von Mencius oder wenn man international schauen will, dann ist er ein Zeitgenosse des Sokrates, dieser Zhuangzi. Der ist circa gleich geboren wie Sokrates, hat etwas länger gelebt, wurde auch nicht zum Tod verurteilt oder dergleichen. Und er ist eine historische Person und das Werk Zhuangzi, das wiederum, wovon ich wiederum die Übersetzung, glaube ich, von Richard Wilhelm angegeben habe und auch die neuere von Wohlfahrt, oder?
Ja.
Ja. Das sind beides Auswahlübersetzungen, aber Wilhelm ist etwas ausführlicher. Das Werk hat verschiedene Titel, vom südlichen Blütenland heißt es und so weiter. Man kann einfach sich den Titel Zhuangzi merken. Der Autor und der Titel sind gleich. Die spätesten Teile sind sicher von diesem Autor des dritten oder des vierten bis dritten Jahrhunderts. Es gibt aber wahrscheinlich im Zhuangzi auch ältere Teile, die schon wesentlich älter sind. Das Zhuangzi ist ein Dokument einer Gesellschaftsverweigerung insgesamt. Also es gibt sehr viele, ich sagte es schon, Anekdoten und Erzählungen in diesem Zhuangzi. Und was sie alle gemeinsam haben, ist eine Verweigerung geltender Hierarchien, und zwar nicht nur der politischen Hierarchien, sondern auch der Hierarchien von Werten oder von Grundeinstellungen und so weiter. Also das Zhuangzi ist voll mit Geschichten, wo dieser Zhuangzi eben sich weigert, Minister zu werden, weil er sagt, ja, er kennt eine Statue einer Schildkröte, die hat man am Hof ausgestellt, die hat man getötet und ausgestellt und schöne Gewänder hat man dieser Schildkröte angezogen, aber er bleibt lieber am Leben und zieht, so wie die Schildkröte, ihren Schwanz durch den Schlamm. Das gefällt ihm besser, als am Hof verehrt zu werden. Er will nicht Minister werden und so weiter. Oder seine Frau stirbt, oder ist auch so eine Geschichte.
Aber ist das im Taoismus auch schon so? Weil ich glaube, im Zeitpunkt spricht er ja davon, dass man immer was, man soll, also der Herrscher soll stumm sein und das Volk nähern, aber nicht bewähren. Also
geht es da darum, ja, das geht es in beiden eigentlich. Da haben Sie vollkommen recht und das habe ich beim Tao Te Ching jetzt ganz übergangen, weil es sich mit dem Zhuangzi vollkommen deckt, das ist richtig. Es ist auch im Tao Te Ching, die beste Regierung ist keine Regierung. Der beste Weg zu leben ist mit der Natur, mit sich selbst in Einklang zu leben und das muss ganz im Kleinen sein. Und jede, naja, ich habe halt nur diesen ersten Satz da strapaziert von vorhin. Der Name, der genannt werden kann, ist nicht der ewige Name. Ne? Auch da ist es schon drin. Ein Gesetz, das definiert werden kann, ein Wert, der definiert werden kann, ist schon, trägt schon seinen Unwert in sich und man soll sich darüber hinwegsetzen. Aber Sie haben vollkommen recht. Ja? Das ist auch im Tao Te Ching. Also es ist beim Zhuangzi sehr viel plastischer, weil es an so Situationen festgemacht ist. Ich habe vorhin gesagt, es stirbt auch an einer Stelle, im Zhuangzi wird berichtet, dass die Frau des Zhuangzi gestorben ist und da hat ihn sein Freund besucht, ein Konfuzianer, mit dem er ununterbrochen gestritten hat und dieser Besucher war sehr erstaunt, weil Zhuangzi auf der Erde saß, eine Trommel in der Hand hatte, laut gesungen hat und getrommelt. Und das ist ein exzessives Verhalten für damals gewesen, für gebildete Chinesen. Auf der Erde trommeln und laut singen, trommeln, das ist ein exzessives Verhalten. Und der Konfuzianer sagt, naja, man muss ja nicht ganz in Sack und Asche gehen, vielleicht hast du dich nicht verstanden mit ihr, aber dass du so dich aufführst, das geht doch zu weit. Immerhin hast du mit ihr gelebt. Und dann sagt Zhuangzi, ja, ich habe ja mit ihr gelebt. Und bevor sie ihre Gestalt angenommen hat, war sie im Tao. Und jetzt ist sie auch wieder anders wie. Und es hat überhaupt keinen Bezug zu meinem Leben, was mit ihr jetzt ist und darum, sie würde sich sicher freuen über mein schönes Lied. Also das geht ganz gegen die Trauerrituale der Konfuzianer und von solchen Episoden ist das Zhuangzi voll. Es sind Natürlichkeit, Unmittelbarkeit, Spontaneität, die Merkmale, mit denen das Zhuangzi charakterisiert werden kann. Nicht die Bücherweisheit, überhaupt nicht Wissenschaft, sondern Intuition ist der Schlüssel zur Harmonie, und zwar des Menschen mit sich selbst und mit der Welt. Nur im natürlichen, im herrschaftslosen Zustand, auch das steht schon im Tao Te Ching auf, leben die Menschen einfach. Mit den Herrschaftsverhältnissen kommt Künstlichkeit ins Leben, und jede Regierung muss Menschen dazu zwingen, Standards zu folgen. Aber alle diese Standards sind dem De von jedem Einzelmenschen zuwiderlaufend. Und darum ist die beste Regierungsform die Regierungslosigkeit. Das Zhuangzi setzt sich mit den Konfuzianern auseinander. Ich sagte, der Autor dieses selben Namens ist ein Zeitgenosse des Mencius und schon lange ist Konfuzius ein bekannter Autor. Und die Konfuzianer, insbesondere in folgendem Punkt, setzen sie sich mit den Konfuzianern auseinander. Konfuzianer wollen Menschen erziehen. Und zwar zur Tugend. Das heißt, sie müssen wissen, was Tugend im Allgemeinen ist. Konfuzianer müssen eine Idee davon haben und begründen können, ich will darauf ein bisschen später noch eingehen, wie sie das versuchen, was eigentlich Tugend ist. Und dazu hin muss dann Erziehung oder Bildung oder auch Regierung verwirklicht werden. Dazu gehört Technik, auch Regierungstechnik, aber auch eben Agrartechnik und solche Dinge. Und das Zhuangzi betont, dass all das eigentlich überflüssig ist, ja sogar schädlich. Dass alle Versuche zur Erziehung oder Bildung nach einem Standard oder zur Lenkung nach einem Standard oder der Entwicklung von technischen Möglichkeiten und Fähigkeiten eigentlich dem Behauen des Klotzes, wie es im Tao Te Ching heißt, kein Maß halten, aufzwingen. Ich habe das da vorhin schon zitiert, wo der Klotz behauen wird, aber eine kleine Geschichte aus dem Zhuangzi in dieser Hinsicht. Ein Konfuzianer geht an einem Fluss entlang und sieht einen alten Mann, der einen Graben anlegt, um seinen Gemüsegarten zu bewässern. Und der schöpft mit einem Eimer Wasser aus dem Fluss und gießt das Wasser in den Gemüsegarten, dieser alte Mann. Der Konfuzianer bleibt stehen und sagt, da gibt es doch etwas Besseres. Hast du nicht nie gehört, dass es so einen Hebel gibt, wo du auch vielleicht einen Büffel dran binden kannst und das geht dann mit dem Hebel sehr viel besser und du hast mehr Gemüse und einen größeren Garten? Das wird eine Ziehstange genannt und verhilft dir zu einem stetig überfließenden Strom. Also technische Innovation. Der Gärtner sah ihn ärgerlich an, lachte und sprach, das ist aus der Richard-Wilhelm-Übersetzung, dieses habe ich von meinem Lehrer gehört. Die da listige Hilfsgeräte haben, sind listig in ihren Geschäften. Und die listig in ihren Geschäften sind, haben List in ihren Herzen. Und die List in ihren Herzen haben, können nicht rein und unverderbt bleiben. Also er verwendet kein Hebelwerk, weil das eine Überlistung der Natur ist, sozusagen. Und der Gärtner sagt dann noch, ich würde mich schämen, überhaupt so etwas zu benutzen. Und fragt dann, wer bist du? Ich bin ein Schüler von Konfuzianus, antwortete Zekun. Ah, so bist du einer von denen, die ihr Wissen ausdehnen, um als Weise zu erscheinen. Die groß reden, um sich über die Menge zu setzen, die einsam schwermütige Lieder singen, um ihren Ruf zu verbreiten. Könntest du all die Geisteskraft vergessen und die Gebärden abtun, dann erst würdest du nahe sein. So aber vermagst du dich selbst nicht zu regieren und willst die Welt regieren. Geh deines Wegs und störe meine Arbeit nicht länger. Aus. Man fragt sich natürlich, und das ist nur eine von solchen Episoden, man fragt sich natürlich, wo das aufhört oder wo das richtige Maß ist im Innehalten des Behauens von Dingen in der Entwicklung von Technik. Denn der Daoismus und insbesondere das Zhuangzi ist keineswegs wissenschaftsfeindlich. Andererseits. Also es ist ja alles gleichwertig und gleichwertig in der Natur. Nur unsere Namen machen es verschieden, geben dem einen einen Wert und dem anderen einen Unwert. Es ist ein an sich sozusagen unvoreingenommener Zugang auf die Natur und also Joseph Needham, der englische Wissenschaftshistoriker, der die große, das habe ich in der Liste angeführt, diese große Werk geschrieben hat, mehrbändig, ich habe aber eine einbändige deutsche Ausgabe angeführt. Joseph Needham kommt zu dem Ergebnis, dass der alte Taoismus eigentlich die einzige, er nennt das mystische Weltanschauung ist, die nicht technik- und wissenschaftsfeindlich war. Und das belegt er zum Beispiel auch mit so einem Zwiegespräch aus dem Zhuangzi, wo jemand den Zhuangzi fragt, was man das Tao nennt, wo ist es zu finden? Zhuangzi sprach, es ist allgegenwärtig. Ja, das musst du näher bestimmen. Es ist in dieser Ameise. Und wo noch tiefer, Es ist in diesem Unkraut. Gib mir ein noch geringeres Beispiel. Es ist in diesem tönenden Ziegel. Und wo noch? Niedriger. Es ist in diesem Kothaufen. Der Meister schwieg stille. Also das Tao ist überall zu finden. Es gibt keine Rangordnung. Es ist überall zu suchen und überall zu finden. Was für Niethem ein Beleg ist dafür, dass da doch keine Wissenschaftsfeindlichkeit war. Aber es soll eben auch gefunden werden. Und das Kriterium des Findens dieses Tao oder auch des eigenen D ist eben kein Argument und keine Methode, sondern so etwas wie Intuition oder innere Harmonie. Ich lese Ihnen noch ein kleines Beispiel vor aus dem Zhuangzi, wo es darum geht, welche Eigenschaften man eigentlich zuschreiben darf oder nicht zuschreiben darf. Also wertvoll, wertlos, groß und klein, diese beiden Ausdrücke. Eine Haarspitze ist wie ein Berg, steht da, ein Reiskorn kann man auch ansehen als riesengroß. Und die Sache wird verhandelt, diese Frage, was eigentlich groß und wertvoll und was eigentlich klein und wertlos ist, wird verhandelt zwischen zwei Unendlichen, zwischen zwei quasi unendlichen Gestalten, nämlich zwischen dem Herrn des Nordmeeres und dem Herrn des Ostmeeres. Beides sind so gedachte also Götter der Meere und da spricht der eine zum anderen, der Herr des Nordmeeres diskutiert mit dem Herrn des Flusses darüber, was unendlich ist und darüber, was groß und klein ist. Und sagt der Herr des Meeres, mit einem Brunnenfrosch kann man nicht vom Meer reden, denn er sitzt in seinem Loch fest. Ein Brunnenfrosch ist ein Frosch, der in einem Brunnen lebt, immer im gleichen Brunnen lebt, offenbar aus dem Zusammenhang. Mit einem Sommerinsekt kann man nicht vom Eis reden, dazu lebt es zu kurz. Mit einem Fachidioten kann man nicht von Tao reden, denn er ist in seinen Theorien verstrickt. Du musst deine Ufer verlassen, erst dann kannst du Prinzipien erkennen oder verstehen. Also diese Geschichte wird im Zhuangzi erzählt und dann folgt ein Text, wo ein solcher Brunnenfrosch direkt auftritt. Und der wird auch dann als Brunnenfrosch bezeichnet. Dieser Brunnenfrosch ist der Logiker Kong Sun Lung, den ich schon erwähnt habe eingangs. Und der diskutiert mit dem Zhuangzi ebenfalls darüber, was ist groß und was ist klein. Der Ausgangspunkt ist in diesem Fall eine Überlegung, die von den Mohisten herkommt. Und Kong Sun Lung spielt da direkt auf eine mohistische Terminologie an. Nämlich er sagt, die Mohisten haben, also das wird dort nicht zitiert, aber das wird immer groß und klein gesagt, es gibt doch so etwas wie eine große Ursache und eine kleine Ursache in der Welt. Die Mohisten haben diese große und kleine Ursache auch tatsächlich vorher schon unterschieden gehabt. Sie haben gesagt, es gibt hinreichende Bedingungen, damit etwas geschieht, und es gibt notwendige Bedingungen, lediglich notwendig, aber nicht hinreichend, damit etwas geschieht. Und das haben sie den großen und den kleinen Grund genannt. Und Kong Sun Lung in dem Gespräch sagt nur, groß und klein kann man doch in der Wirklichkeit schon unterscheiden, ob etwas, er hat sich ja kundig gemacht, er hat auch alle die anderen Schulen studiert und alles, was die älteren Weisen gesagt haben, hat er sich angeeignet, nur jetzt ist er an einer Stelle, wo das verhandelt werden soll, was ist eigentlich seine eigene Natur, sein eigentliches Sein, sein eigentliches Ich, und da helfen ihm diese Unterscheidungen nicht mehr. Und da sagt eben dann der Zhuangzi, ja, du bist ein Brunnenfrosch, so wie in dem Gespräch zwischen dem Herrn des Meeres und dem Herrn des Flusses. Der Brunnenfrosch, der kann das nicht verstehen, weil er immer nur seinen Brunnen kennt, sagt der Kung Sun, das stimmt nicht. Ich habe auch andere Brunnen gesehen. Ich habe mich umgesehen, ich habe alle Lehren studiert, und aber nur, sie sagen mir alle nichts darüber oder nicht letztlich etwas darüber, wer ich eigentlich bin. Und da tut der Bedauerdin, der Daoist, also der Zhuangzi, und sagt, du musst eben jeden Brunnen verlassen. Du kannst dich an keinen dieser schon bestehenden Regeln orientieren und festhalten. Er sagt, dann habe ich gar nichts mehr. Ja doch, dann hast du dich. Ja. Gemeinerweise lehnt er sich dann zurück, schaut zum Himmel auf und sagt nichts mehr weiter. Und dann steht noch, Kong Sun-Yung hätte bestürzt und fluchtartig das Gespräch verlassen. Dieses Verlassen der Brunnensituation insgesamt ist eine Message bei Zhuangzi. Dafür gibt er aber dann eigentlich keine wirklichen Maßstäbe, scheint mir. So viel zum Zhuangzi. Lesen Sie es. Also zumindest, es hat ja drei Teile, sind diese inneren, sogenannten inneren Kapitel, die etwas theoretischer sind, und die äußeren, die vorher und nachher kommen, die mehr anekdotisch sind. Alle haben ihre auch literarischen Qualitäten, manche sind sehr kurz. Diese Ausgabe von Richard Wilhelm ist jetzt wieder mal nachgedruckt worden. Was habe ich da für Jahreszahl stehen? Bei Zhuangzi, Richard Wilhelm Ausgabe? 2008? Unglaublich. Also ich habe nachgesehen, was es jetzt wieder gibt, weil da vieles nachgedruckt worden. Das ist, glaube ich, dann schon die 8. Auflage oder so. Also das ist auch leicht erhaltbar, und da kann man über einzelne Sätze stolpern, die wirklich anregend sind, finde ich. Gut, so viel zum Taoismus. Dazu jetzt noch Fragen. Tao Te Ching sollten Sie sowieso lesen. Das ist entweder furchtbar lang, zeitmäßig, oder sehr kurz, ja, textmäßig. Okay. Geht zum Konfuzianismus. In der westlichen Tradition hat diese Richtung den Namen von einer Stifterfigur, von Kunze oder lateinisch latinisiert Konfuzius, und nicht von, wie der Daoismus, nach einem Begriff. Die Chinesen nennen den Konfuzianismus nicht nach Konfuzius, sondern sprechen von der Ru-Jia. Vielleicht da drüben auf und dann. Und Ru heißt so etwas wie sanft oder gewaltlos. Die Sanftmütigen. Auch übersetzt manchmal als die Schule der Literaten, die nicht mit dem Schwert, sondern mit der Feder regieren wollen. Also Konfuzianismus wird zwar manchmal heute auch in China, wenn sie Englisch reden oder schreiben, dieses Wort verwendet, weil sie wissen, dass wir was anderes nicht verstehen, aber selbst haben sie eine alte Benennung, die Schule der Literaten oder der Sanftmütigen, der Gewaltlosen. Welche Autoren man da überhaupt dazu zu zählen hat, ist auch nicht eine ganz einfache Frage, denn es gibt in der konfuzianischen, jetzt sage ich doch noch zuerst etwas, wie es zu dieser Bezeichnung gekommen ist, Konfuzius und sein Nachfolger sozusagen Mencius haben lateinische Namen seit dem 17. Jahrhundert. Es ist Ende des 17. Jahrhunderts, 1680 war das, glaube ich, in Paris ein Prachtband erschienen unter dem lateinischen Sprache mit dem Titel Confucius Sinarum Philosophus, also der Philosoph der Chinesen, Confucius. Der hatte großen Einfluss damals in der europäischen Diskussion, weil man bei diesen konfuzianischen Theoretikern sozusagen eine nicht-aristokratische Staatsform gefunden hat, eine Bildungsaristokratie und nicht eine Geburtsaristokratie und eine Ordnung des Staates nach derartigen, also nach Bildungskriterien auch gesucht hat. Also Mann, das sind einige klassische Denker der europäischen Moderne wie Leibniz oder Voltaire oder Christian Wolff bei den Deutschen, Montesquieu bei den Franzosen. Viele haben die Chinesen da als eine, und zwar die Konfuzianer, als eine ganz vorbildliche philosophische Richtung für Staatsphilosophie und überhaupt für Ethik angesehen. Und so haben sich diese Namen etabliert. Von wem kamen die Übersetzungen im 17. Jahrhundert? Das waren Jesuitenmissionare, die in Peking am Hof teilweise sehr hohe Ämter bekleidet haben und die hauptsächlich mit konfuzianischen Mandarinen Umgang hatten. Aber nun die Entstehung im klassischen Altertum. Da gibt es immer wieder die fünf Klassiker, die mit Sicherheit dazugehören und die sind vor Konfuzius. Diese fünf Klassiker sind alle das Shu-Ching, das I-Ching, und also das Buch der Sprüche, das Buch der Lieder etc., auch diese Chronik von Lu, das ist alles vor Konfuzius. Die fünf Klassiker gehören aber in die Tradition des Konfuzianismus. Von Konfuzius selbst gibt es keine von ihm verfassten Schriften, nicht mit Sicherheit von ihm, und das bekannteste Werk, das ihm zugeschrieben oder an dem man ihn studieren kann, die Gespräche des Konfuzius, auch Analekten genannt manchmal in der Literatur, das ist der Latein oder der griechische Ausdruck dafür, die Gespräche, chinesisch Lun Yu, sind von Enkelschülern oder Schülern verfasst und nicht von ihm selbst. Dieses aber, das Lun Yu und das andere, das große Studium, ebenfalls dem Konfuzius zugeschrieben, die Lehre von der Mitte und das Buch Mencius, sind dann die vier, die sogenannten vier Bücher des Konfuzianismus. Also die Gespräche des Konfuzius, die große Lehre, Da Shue, und die Lehre von der Mitte, Zong Yong. Und noch dazu, das umfangreichste, das Buch Mencius, sind klassisch die sogenannten vier Bücher, damit der Kanon der konfuzianischen Tradition. Ich übergebe Details diesbezüglich und möchte etwas zu Konfuzius selbst sagen. Also er ist wiederum datierbar, 551 bis 497. Er stammt aus einem dieser Kleinstaaten im Norden des chinesischen Siedlungsgebiets damals, aus dem Staate Lu. Das war offenbar überhaupt ein Zentrum, ein intellektuelles Zentrum für einige Generationen, der Staat Lu. Geschrieben hat er nicht, insofern kann man ihn mit Sokrates oder Buddha vergleichen oder auch Jesus. Aber es gibt diese Sammlung von Aussprüchen, das Lun Yu, die Gespräche. Und diese Sammlung gliedert sich deutlich in zwei verschiedene Textteile. Insgesamt sind es 20 Kapitel, wobei 19 Kapitel der einen Textsorte zuzuordnen sind und ein Kapitel ist etwas anderes. Also das ist eine Textsammlung, in der insgesamt Pflichten gegen sich selbst und Pflichten gegen andere das Hauptthema bilden. Die Hauptfragen, um die es geht, sind immer Pflichten, auch Rechte, aber hauptsächlich Pflichten gegen andere und Pflichten gegenüber sich selbst. Und das wird exemplifiziert an Aussprüchen, kleinen Gesprächen zwischen Konfuzius und einem seiner Schüler, denn er hat Schüler um sich gesammelt. Er hat ein Wanderleben geführt. In Lu ist er auch emigriert und war nicht lange Beamter, aber er war auch ein Fürstenberater in mehreren dieser Zhou-Staaten. Und es geht auch immer um solche politische Themen, nämlich Regierungskunst, Erziehung der Jugend, Selbsterziehung, Familienpflichten. Nur ein sogenanntes Buch oder Kapitel, würden wir sagen, innerhalb des Textes weicht von diesem Schema ab. Es ist nicht eine Sammlung von Lehraussagen, sondern es ist biografisch. Da im 10. Kapitel oder Buch finden sich diese biografischen Details von Konfuzius. Aber auch die sind natürlich lehrmäßig gemeint. Also da wird berichtet, wie Konfuzius sich verhalten hat bei dieser oder jener Situation. Und gemeint ist immer, und so soll man sich verhalten in der Situation. Und die Frage ist dann natürlich auch immer, ist das dieselbe Situation und wie verhält man sich? Woher nimmt Konfuzius den Maßstab für das richtige Leben? Nicht aus der Natur, so wie das Tao Te Ching oder die Taoisten, sondern aus dem Altertum, aus einem schon gelungenen Altertum. Aber bei diesem Altertum geht er wieder nicht ganz an den Beginn der Menschheitsgeschichte nach chinesischer Auffassung, also Stiftung der Gesellschaft durch einen Urkaiser, zurück, sondern auf die Ursprünge der Dynastie der Zhou. Also die modernste Dynastie, in der er selbst noch lebt, hat eigentlich die Weisheit des Altertums schon richtig erfasst, aber nur am Anfang. Also es ist bereits hier so etwas angelegt, was Sima Zhen, der Historiker, dann viel später als eine Verfallsgeschichte von Dynastien ansieht. Am Anfang der Zhou-Dynastie, von dem haben wir zu lernen. Und dieses Lernen, nicht das Selbstdenken, nicht das in sich selber schauen, wie die Taoisten das vertreten, dieses Lernen ist ein Grundwort. Das Lunyu beginnt sogar mit dem Ausdruck Lernen, ist das, was wirklich Wert hat. Und Lernen und beständig Üben, bringt das nicht Freude? Also, Sie werden Ihre eigenen Erfahrungen haben. Diese übersetzt, das habe ich jetzt nach Schleicher zitiert. Oder an einer anderen Stelle des Lunyu: Ich habe eins ganze Tage nicht gegessen und ganze Nächte nicht geschlafen, um nachzudenken. Ohne Erfolg. Es kommt dem Lernen nicht gleich. Ja? Also das, oder andere, das ist jetzt nicht von Konfuzius, sondern von einem seiner Nachfolger, von Xunzi, ähnlich. Ich habe einst den ganzen Tag nachgedacht und doch reichte es nicht an das heran, was man in kurzer Zeit lernt. Ich habe mich auf die Zehenspitzen gestellt, um Ausschau zu halten, und doch war mein Blickfeld nicht so weit, wie wenn ich auf eine Anhöhe gestiegen wäre. Dieses Bild von wir in einer Tradition stehen und in einer Tradition, diese Tradition sich aneignen, kommt auch in der westlichen Denkgeschichte nicht selten vor, insbesondere in der Nachantiken, im Mittelalter, mit dem Bild, dass wir alle, die in einer Tradition stehen, so sind wie Zwerge, individuell, aber wir setzen uns auf die Schultern eines Riesen. Zum Beispiel, ich bin kein großer Philosoph, aber ich setze mich auf die Schultern des Aristoteles. Und nun, ein Zwerg, der auf der Schulter eines Riesen sitzt, der sieht sowieso weiter, wie wenn er selbst auf dem Boden sich auf die Zehenspitzen gestellt hätte, aber er sieht sogar etwas weiter als der Riese, weil er ja dadurch ein bisschen größer ist als der Riese. Das ist immer die Hoffnung bei derartigen Traditionsbezügen und die Gefahr oder Verzweiflung des Zwerges auf der Schulter eines Riesen besteht darin, oder das Risiko, dass er sich das falsche Reittier, einen fälschlichen Riesen ausgesucht hat, dass der gar kein Riese war, den er sich da ausgesucht hat. Und das passiert ja auch manchmal, auch in der Wissenschaftsgeschichte oder in der Philosophiegeschichte, wenn Richtungen einfach verschwinden und Riesen sich als gar keine richtigen Riesen herausstellen. Das ist gar nicht so abwegig und selten. Aber Konfuzius, die kannten natürlich dieses Problem, weil ja auch ihre Gegner immer gesagt haben, wie zum Beispiel Modi hat gesagt, ja, ihr setzt euch auf die Tradition, aber die Tradition hat ja einmal begonnen. Das waren ja lauter Leute da in der früheren Zeit, die ihrerseits innovativ waren und sich nicht auf eine Tradition berufen haben. Und jetzt tut sie euch eigentlich mit solchen Reformern oder Nicht-Traditionalisten eine Tradition bilden. Die haben aber das Richtige erfasst, sagt Konfuzius, und insbesondere versucht dann Mencius, ich möchte nur auf ein paar Punkte hinweisen, deswegen gehe ich jetzt zu Mencius über, und frage erst dann, ob Sie eine Frage haben. Mencius versucht das nun zu begründen, warum das die richtige Tradition ist, auf die Konfuzius hingewiesen hat. Auf welche hat er hingewiesen, vor allem? Er hat gesagt, es gibt richtige Bezeichnungen und richtige Namen für die Dinge. So ein richtiger Name, ich habe ihn letztes Mal schon aufgezeichnet, ist Wang. Der Fürst oder König, Kaiser auch, Wang jedenfalls. Und das schreibt man so. Und wie man es schreibt, so soll er auch sein. Nämlich, er soll Himmel, Erde und Menschen miteinander verbinden. Soll die Gesetze des Himmels und der Erde und die Gesetze der menschlichen Natur in eine Harmonie bringen. Das hier ist die Harmonie, nämlich das ist das Schmuckstück des Herrschers oder ein Jade. Sagen die Interpreten, ein Jade-Schmuckstück sei da ursprünglich symbolisiert. Manche chinesische Zeichen haben solche Interpretationen, wenn sie so einfach sind wie dieses. Bei den meisten geht die Methode daneben. Aber bei diesen ganz alten haben schon immer sozusagen Diskussionen über die Bedeutung stattgefunden und da kann man sich auch was dabei denken. Nun aber dieser Herrscher, der da herrscht, wirklich jetzt herrscht, der ist kein solcher Wang, weil er eben nicht dafür sorgt, dass die Ordnung und die Gerechtigkeit und so weiter eingehalten wird. Was ist Ordnung und Gerechtigkeit? Na, das ist der Zustand, in dem die fünf wesentlichen Beziehungen, in denen Menschen zueinander überhaupt stehen, geregelt sind, richtig geregelt sind. Und diese wesentlichen Beziehungen, die Relations, die Theorie der Relationen zwischen Menschen, das ist ja bis in den heutigen Konfuzianismus ein Grundthema. Die Beziehung zwischen den Geschlechtern, wohl die eigentlich nicht in allen Listen vorkommt, aber die Beziehung zwischen den Generationen, also Vater, Sohn, Sohn, Vater, die Beziehung zwischen den Geschwistern, meistens auch hier Brüdern, die Beziehung zwischen Freunden, die Beziehung zwischen Untertanen und Herrschern, Herrschern zu Untertanen, sind die wesentlichen Beziehungen und die lassen sich regeln und auch richtig darstellen. Und wenn das geregelt ist, dann geht es eigentlich allen gut. Das kann man lernen, das war schon, das ist der Sinn der alten, das ist im Sinn der alten Texte schon drin. Da muss man nicht in sich hören oder auf die Stimme der Natur oder so etwas. Das heißt, Bildung und Lernen sind das Zentralthema. Und für Mencius geht es nun darum, das auch zu begründen oder sogar zu beweisen. Also Mencius lebt 372 bis 289, hat eine sehr umfangreiche Lehrschrift hinterlassen und auch hier sind es wieder vielfach Gespräche, die da wiedergegeben werden, aber Gespräche des Mencius mit Fürsten und und anderen Leuten. Was will Mencius, also was bringt er wirklich Neues im Konfuzianismus? Er behauptet, die Natur des Menschen sei an sich oder von Natur sei der Mensch an sich sozial. Nicht egoistisch, sondern sozial. Er weiß, dass es Mord und Totschlag und alles Mögliche gibt, Korruption bei den Beamten, aber das ist gegen die Natur des Menschen. Die Bildung bestünde also darin, die eigentliche Natur des Menschen wieder hervorzubringen. Und Mencius behauptet das nicht nur, sondern versucht es zu beweisen, und zwar empirisch zu beweisen, könnte man sagen. Er stellt eine Allaussage auf, alle Menschen sind von Natur sozial. Oder man übersetzt auch manchmal gut, die Natur des Menschen ist gut. Ja? Nun aber gibt es, wie gesagt, Mörder etc. Und da sagt Mencius nun, das kann man testen, ob diese Allaussage stimmt. Und dazu hat er mehrere Gedankenexperimente gebracht. Das bekannteste Gedankenexperiment findet sich im 6. Buch. Das ist das Experiment mit dem Kind, das in den Brunnen fällt. Haben Sie das schon einmal? Nein? Sind Sie dem? Also ein Kind fällt in einen Brunnen. Oder beziehungsweise es droht, in einen Brunnen zu fallen, wird das geschildert. Jemand sieht, dass ein Kind in einem Brunnen zu fallen droht, dann sagt Mencius, in dieser Situation gibt es keinen lebenden Menschen, der nicht irgendeinen Impetus verspüren würde, das zu verhindern. Also er behauptet es zunächst und dann aber sucht danach in alten Berichten über solche oder ähnliche Ereignisse, was da alles berichtet wird und sagt, jeder Mensch in seinem natürlichen Impetus würde dieses Kind bewahren wollen oder retten wollen. Das zeigt die generelle Gewissensnatur des Menschen, weswegen da so ein Begriff bei Mencius hereinkommt. Es kommt nicht nur auf das Befolgen von Regeln, von Vorschriften, von Gesetzen und so weiter an, sondern auf das Herausbilden dieses Gewissens. Und als 1947 das Redaktionskomitee die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen entworfen hat, war in diesem Redaktionskomitee auch ein Konfuzianer, ein Vertreter Chinas, ein Professor aus China. Und der hat immer auf diesem Gewissen insistiert. In den ersten Entwürfen des ersten Artikels der Menschenrechtserklärung der UNO war nämlich kein Gewissen drin. Da hieß es, dass die Menschen frei und gleich an Würden und Rechten geboren sind und vernunftbegabt sind, aber nichts von Gewissen. Und er war ziemlich hartnäckig damals, dieser Konfuzianer in New York. Und er hat gesagt, das ist aber eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, und da hat er immer den Mencius zitiert, und so ist das Gewissen in die allgemeine Erklärung der Menschenrechte hineingekommen. Und wenn wir es lesen, gewöhnlich, und diese Entstehungsgeschichte nicht kennen, denken wir so etwas wie das christliche Gewissen. Es ist aber nicht gemeint. Gemeint ist tatsächlich, oder war gemeint damals im Text, gemeint war dieses Solidaritäts- oder Sozial-Urgefühl, das einfach gelegentlich nicht zu vermeiden ist. Und von dem auszugehen, dann eine gerechte Gesellschaft aufgebaut werden kann. Auch bei Mencius findet sich, ähnlich wie bei Konfuzius, stets auch eine Gesellschaftskritik. Die realen Regierungen sind nicht dementsprechend. Sie sind zu kritisieren, und es gibt sogar bei Mencius dann die Aussage, nicht nur ein Widerstandsrecht vom Volk gegen eine ungerechte Regierung, sondern eine Widerstandspflicht, also auch ein Wang, ein Kaiser, ein Sohn des Himmels oder ein Fürst darf nicht nur abgesetzt werden, er soll abgesetzt werden, wenn er die natürlichen Verhältnisse nicht berücksichtigt. Haben Sie dazu Fragen? Nein? Ich merke, dass Sie auch auf die Uhr schauen. Es ist also auch vielleicht schon... Ich schließe heute doch mit dem Konfuzianismus ab. Also werde Modi und die Legalisten doch nächste Woche erst vorstellen und damit das Programm ein bisschen verschieben. Aber der dritte, den möchte ich doch immerhin noch nennen. Der hat keinen lateinischen Namen. Also dieses Zi oder Tse, was auch bei Meng Tse oder Kong Tse drin ist, das heißt einfach Meister. Bei allen diesen Chuang Tse, das sind Lao Tse, das Modi ist anders, ja, aber Han Fei Tse, also dieses heißt einfach immer nur Meister, dieses Zeichen oder der entsprechende Laut, das wäre Xünze. Xünze ist ein Konfuzianer nach allen Kriterien, aber vertritt genau die gegenteilige Auffassung wie Mencius. Nämlich er geht davon aus, dass die Menschen, es glaubt er alles nicht, was Mencius da mit dem Kind, das in den Brunnen fällt, sagt er, das kann man nicht beweisen und andere Dinge dieser Art, das ist Wunschdenken. Man muss davon ausgehen, dass die menschliche Natur asozial ist. Grundsätzlich egoistisch, also eben doch so, wie die Mohisten das auch angenommen haben, Menschen von Natur einander feindlich sind, homo homini lupus sozusagen. Aber gerade deshalb ist eine Erziehung notwendig und eine Bildung, und die kann durchaus manipulativ sein, sie muss nur Erfolg bringen. Und der Erfolg ist wiederum zu erzielen auf die verschiedenste Art und Weise, durch Gesetze, durch staatliche Regelungen, aber auch durch solche Dinge wie Musik. Also Xunzi ist einer der großen Verfechter und Theoretiker auch einer Musiktherapie, einer auch politischen Musiktherapie. Die Musik hat eine sehr starke bildende Funktion für ihn, aber auch andere. Dieses Lernen, von dem schon Konfuzius sprach, dieses Lernen, das ist das dringendst Notwendige, weil die Menschen nicht von Natur aus so sind, wie eben ein gutes Zusammenleben es notwendig machen würde. Also es ist ein Programm der Formung und Veredelung der Einzelnen und des gesamten, also der gesamten Gesellschaft, und nicht ein Herausarbeiten sozusagen der inneren Natur. Das hat zwei seiner Schüler sehr stark beeinflusst, dieses Xunzi. Und einer der beiden Schüler, den kann man dann nicht mehr als einen Konfuzianer bezeichnen, ist eben Han Fei, wiederum Zi. Also ich kann es ja auch gleich so schreiben, dann sehen Sie es, wie man das immer schreibt. So, das ist dieses Z. Zi. Heißt Meister. Ja? Heißt Meister und kommt vom folgenden Ziel. Das ist das Bild eines Wickelkindes. Das ist der rechte Teil davon. Das Bild eines Wickelkindes, also manche der alten Zeichen kommen von solchen Ideogrammen, und das ist ein solcher Fall. Und wie das dann zum Meister geworden ist, das ist eine nicht selbstverständliche Geschichte. Also Hans Feitze setzt das dann, damit höre ich auf, setzt das dann sozusagen in eine Staatstheorie wirklich um, nimmt konfuzianische mit taoistischen Ideen zusammen und wird der Theoretiker des Legalismus, also dieser Schüler des Zünze. Wie andere, mindestens ein anderer Theoretiker des Legalismus ist auch Han Fei Opfer seiner eigenen Theorie, als Person Opfer seiner eigenen Theorie geworden, weil ihn sein Mitstudent und späterer Rivale Li Su, der Kanzler von Qin, aufgefordert hat, er möge doch seinem Leben ein Ende setzen, was er dann auch getan hat. Also weil er doch jetzt nicht mehr tragbar oder politisch brauchbar war. Aber das ist grundgelegt dann schon bei Xunzi in diesem konfuzianischen, in dieser konfuzianischen Synthese mit dem Taoismus. So viel für heute. Haben Sie jetzt noch Fragen? Bitte? Xunzi. Ja, natürlich. Xunzi hat gelebt, und das ist übrigens übersetzt, also das Buch Xunzi ist zur Gänze in Deutsch, und das ist wirklich erwähnenswert, weil, wo habe ich den? 320 bis 238. 320 geboren. Das ist erwähnenswert, weil bei Xunzi sich also explizite Argumentationen finden. Das sind dann schon ganz scholastisch anmutende Argumente, die er vorführt. Danke.